Kennst du die Reaktion, was Leonard Cohen gesagt hat auf den Nobelpreis? Er sagte, to me, it's like pinning a medal on the Mount Everest for being the highest mountain.
Genau.
Das finde ich schön.
Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge über Pop. Diesmal unterhalten Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, uns über den Literaturnobelpreis für Bob Dylan. Ich spreche über die aktuelle Dokumentation von Werner Herzog, über die neuseeländische Dokumentation mit einem gewissen Thriller-Feeling namens Tickled. Außerdem werde ich am Schluss alleine, da ich das nachträglich aufgenommen habe, noch einmal das Comic-Verfilmungsjahr Revue passieren lassen, jetzt nachdem ich Doctor Strange gesehen habe. Dann werde ich vielleicht auch noch ein paar Ergänzungen machen zu irgendwelchen Fehlern oder Sachen, die ich nachreichen muss. Und jetzt geht's los. Ja, ich habe jetzt gerade diese Woche gelesen, dass Bob Dylan jetzt doch mal mitbekommen hat, dass er den Literaturnobelpreis gewonnen hat, beziehungsweise, dass er sich eventuell doch bequemt, ihn entgegenzunehmen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie die Meldung da genau war. Ich weiß nur, dass das so ungefähr jetzt halt eben die 2, 3 Wochen gedauert hat, seit das bekannt gegeben worden ist. Wie war das denn, Fabian?
Ja, ich glaube, das war jetzt tatsächlich so, dass die Frau von dem Nobelpreiskomitee hat versucht, ihn zu erreichen, wobei es dann herausgestellt hat, dass er kein Handy hat. Dass sie dann, und dann hatte sie irgendwann einen Anruf in Abwesenheit und dann hat er sie offenbar dann doch zurückgerufen, war das, glaube ich. Und jetzt hat der Telegraph gestern die News, die Breaking News gebracht. Also ich habe es gestern in der im Kiosk gesehen, wo zufällig der Telegraph rumlag. World Exclusive, Bob Dylan spricht. Äußert sich zum Nobelpreis. I'll be at the ceremony if I can. Was ich ziemlich gut finde. Und seine Reaktion auf den Preis, isn't that something? Well, that's something you only dream about. Also mit seiner gewohnten Coolness und Kühlheit.
Moment mal, Moment mal. Hat er das gesagt? Hat er nicht gesagt, wer träumt denn bitte von sowas?
Who dreams of something like this?
Ja,
Ja,
das hat er
oder?
gesagt. Ja, das passt schon eher. Ja, der Tagesspiegel hat auch schon am 23. Oktober gefragt, ist sein Schweigen arrogant? Ja, sein Schweigen ist sehr Bob, vor allem ist sein Schweigen sehr Bob Dylan. Aber ich finde eigentlich die Tatsache, dass Bob Dylan mit Schweigen darauf reagiert, dass er den Literaturnobelpreis bekommen hat, irgendwie ein Stück weit auch die richtige Reaktion. Weil wir haben da, boah, ich überlege gerade, wann haben wir da zum ersten Mal von gesprochen? Ich will jetzt nicht sagen 10 Jahre her, aber es ist bestimmt 3 oder 4, 5, 6 Jahre her, dass wir über die Möglichkeit gesprochen haben, dass Bob Dylan einen Literaturnobelpreis gewinnen würde oder könnte. Ich erinnere mich, dass es das immer wieder im Gespräch war. Aber wie finden wir denn das?
Das war ja schon fast ein Treppenwitz. Also irgendwie, dass er es jetzt dann doch letztlich gewonnen hat. Ich dachte im ersten Moment so, really? Okay.
Ja,
Ist ja
also.
witzig. Aber irgendwie, ich find's gut. Also ich find's auch gut, dass da so eine komische Debatte jetzt raus, dass so viele Leute sich darüber aufregen, dass es irgendwie dann doch, dann hat es vielleicht doch auch ins Schwarze getroffen.
Ich finde das schwierig, also weil, ich finde es insofern schwierig, als es, was sagt man damit aus? Also ich finde es ein bisschen albern, sich darüber aufzuregen, weil ich erinnere mich auch schon darüber, dass ich, als ich gerade angefangen habe zu studieren, da hatte, glaube ich, Tinua Achebe den Literaturnobelpreis gewonnen und da erinnere ich mich, dass ein Liter ein, nee, es war keine Literatur, sondern es war ein Historiker, ein Professor in der Vorlesung in Bezug auf Churchill, der ja auch einen Literaturnobelpreis gewonnen hat. Und auch der deutsche Liter erste deutsche Literaturnobelpreisträger war ein Historiker, Theodor
Mommsen, ja.
Mommsen. Der meinte dann so, ja, damals kannte man ja Literaturnobelpreisträger noch. Und ich finde, das ist so eine quasi kolonialistische weiße Überheblichkeit, die daraus spricht. Nur weil man irgendwie eben Tinua Achebe, der, ich muss gestehen, ich weiß nicht aus welchem Land kommt, aber Schwarzafrikaner ist, den dann so abzutun nach dem Motto, habe ich noch nie von gehört, was soll denn das? Also, und jetzt so das ist so ähnlich, wenn sich jetzt Leute aufregen, ja, haben wir denn jetzt so wenig auszuzeichnen, dass wir so jemanden wie Bob Dylan, der abgesehen von Songtexten wirklich nicht so viel geschrieben hat, mit diesem Preis bedenken. Aber im Endeffekt ist das eine Diskussion, ob jetzt dieser alte weiße Mann das bekommt oder eben der andere alte weiße Mann, Philip Roth zum Beispiel, der jetzt irgendwie schon ewig im
Ja.
Gespräch war, oder es gibt noch ein paar andere Amerikaner, die noch irgendwie einige auf dem Zettel gehabt hätten, bevor man Bob Dylan den Preis bekommt. Aber du, apropos Treppenwitz, ja, also ich finde auch so Bob Dylan als Literaturnobelpreisträger, das war im Endeffekt so im Gespräch wie auch zum Beispiel und für mich genauso ein Witz, Helmut Kohl für den Friedensnobelpreis. Ich glaube, der Zug ist jetzt definitiv abgefahren.
Ich
Also wegen
find's
deutscher Einigung.
Leonard Cohen hat's schön ausgedrückt. Kennst du die Reaktion, was Leonard Cohen gesagt hat auf den Nobelpreis? Er sagte, to me, it is like pinning a medal on the Mount Everest for being the highest mountain.
Genau. Ganz genau. Deswegen frage
Das
ich
finde
auch,
ich
also
schön.
ich wollte erst sagen, ja, warum jetzt? Dann denke ich auch so, boah, ja. Also, wem muss man denn noch sagen, dass Bob Dylan toll ist? Also,
Ja.
das ist halt so der Punkt. Also, und was mich jetzt so ein bisschen, sollte auch schon so ein bisschen der Tenor sein, als wir in der ersten Folge über die Oscars gesprochen haben. Was hat das denn eigentlich alles noch zu bedeuten? Also, wenn es jetzt nicht gerade darum geht, neue Leute zu einer höheren Aufmerksamkeit zu führen, finde ich, ist eine Preisverleihung eh immer so eine Sache. Und der Literaturnobelpreis oder überhaupt die Nobelpreise, auch der, also ich meine, auch ich überlege gerade, welche Nobelpreise werden in Norwegen und welche in Schweden? Das ist auch irgendwie so geteilt. Ist Friedensnobelpreis und Literaturnobelpreis beides aus Oslo? Oder ist das.
Keine Ahnung.
Aber ich meine ja, weil ich glaube, der Friedens, weil ich habe mich noch drüber gelacht, als die EU mitten in der Euro-Krise den Friedensnobelpreis bekommen hat, aus Oslo, also Norwegen, die ja bekanntlicherweise nicht in der EU sind. Aber naja, also gut, das war dort damals, aber damals war das auch ein Statement. Aber es gab noch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass Barack Obama, kaum dass er im Amt war, einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Das war wirklich irgendwie so ein praktischer Witz. Also, naja.
Ich
Gut, aber
glaube,
das ist jetzt.
man muss halt noch ein bisschen berücksichtigen, dass so ein Preis ja immer auch mit einer Symbolwirkung vergeben wird. Ich glaube, dass sie da auch jetzt einfach so ein bisschen, dass es auch so als kleiner Blick über den großen Teich so, Achtung, Amis, so, von wegen, hier gibt es diesen Bob Dylan, so. Passt mal auf, was da gerade so sonst noch bei euch abläuft. Auch zumindest, das ist, glaube ich, auch schon eine kleine politische Geschichte, die da noch mit verbunden ist. Dass er auch ja, so ein bisschen die Situation in Amerika gerade dadurch
Ja,
kommentiert.
aber was sagt man denn darin politisch aus? Also, dass Donald Trump doof ist, oder was? Moment, ich muss mal gerade schauen, wer den letzten Jahren noch alles in Literaturnobelpreise gewonnen hat, weil es ist ganz ehrlich bei mir nämlich nicht so doll hängen geblieben. Ach du Schande, die Jelinek ist ja auch schon 12 Jahre her. Ich hatte nämlich noch Harold Pinter in der. Orhan Pamuk hat auch gewonnen, stimmt. Ja, okay.
Also ich unterstelle denen halt, dass die auch sowas machen, um halt irgendwie den Blick vielleicht dann dahin zu lenken, so auf ein bestimmtes oder auf eine bestimmte politische Situation und dann da die Aufmerksamkeit auch ein bisschen mitzusteuern.
Oh Gott, oh Gott, oh
Das
Gott.
war
Weißt du,
ja
was ich gerade
im
gemerkt habe?
Nee.
Dass Gina Achebe hat nie den Literaturnobelpreis gewonnen. Das, was aber auch für mich jetzt heißt, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob jemals schon mal ein Schwarzer an die Toni Morrison. Den
Toni
Literaturnobel.
Morrison war 1993, war die letzte Amerikanerin, die ihn gewonnen hat.
Ja,
Ja.
dazwischen gab es noch, ja. Nee, Gino Achebe hat nie, der hatte, glaube ich, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels mal bekommen. Nee, aber es gab einen anderen Afrikaner, aber einen weißen. Coetzee, oder wie der heißt. J.M. Coetzee. Der hat, und 2002, das muss in dem Jahr gewesen sein, als ich angefangen habe zu studieren, war Imre Kertész. Aber ja, Jelinek 2004, Harold Pinter 2005, Orhan Pamuk, Doris Lessing, Le Clésio, Hertha Müller 2009, ach, der Vargas Llosa 2010, Tranströmer 11. Tranströmer ist ein Lyriker, ne? Jo Mann, Alice Munro 2013, Patrick Modiano Svetlana Alexievich, habe ich keine Ahnung. Also weiß.
Journalistin, russische Journalistin, die
Ah,
so
politisches Statement. Ja, ja.
Sachbücher geschrieben hat. Ja.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall quasi war ein antirussisches Statement, oder? Weil ich glaube, die ist ukrainisch
Die.
geborene Weißrussin, sehe ich gerade.
Ja, also daher glaube ich, kommt, also die versuchen sich da auch ein bisschen zu positionieren immer mit den Sachen, die sie machen. Wobei halt, ja gut, Bob Dylan ist halt ein bisschen ein offenes Tor eingerannt. Das stimmt einfach
Ja,
schon.
genau.
Weil es ist cool. Es werden jetzt nochmal die ganzen Lyrics neu aufgesetzt, aufgelegt und so.
Genau, das ist ja
Er
auch
kriegt
immer so
nochmal.
eine kommerzielle Geschichte, dass dann Sticker auf Bücher geklebt werden und oder Neuauflagen gemacht werden. Wie ich dir schon im Scherz geschrieben hatte, jetzt könnte er ja eigentlich mal Chronicles Volume 2 rausbringen. Wie lange ist es eigentlich
Genau,
schon her, dass er
ja.
Chronicles. Aber gut, er hat es ja auch. Das Interessante ist ja, der Literaturnobelpreis wird ja nicht für ein bestimmtes Werk für gewöhnlich vergeben, sondern die Begründung, also jetzt hier bei Wikipedia aus dem Kontext gerissen, mittendrin das Zitat: For having created new poetic expressions within the great American Song Tradition. Also, er hat es also für Lyrik und Songwriting bekommen. Ja.
Ja, ich musste neulich nochmal an den Song denken, Day of the Locusts. Da hat er, glaube ich, in Oxford so ein Degree bekommen oder so eine Ehrendoktor und beschreibt dann, wie er da hinfährt und alles ist so, Darkness was everywhere, it smelled like a tomb. Und dann A man standing next to me, his head was exploding, I was praying the pieces wouldn't fall on me. Und dann fährt er einfach mit seinem Sweetheart weg in die Black Hills of Dakota und sagt, I sure was glad to get out of here alive. Ich glaube, das ist, der hat einfach schon so viel geleistet und der hat über 500 Songs geschrieben. Ich meine, das ist nicht ohne. Und von daher finde ich es auf jeden Fall verdient. Ist eine coole Sache. Ich bin
Ja,
davon
also ich finde es auch
überzeugt,
jetzt nicht, also ich, wie gesagt, ich finde es
dass
ein bisschen
es
albern,
auf jeden Fall gerechtfertigt ist.
dieses
Ja.
Rumgezetere, was halt immer so dieses Kulturpessimistische ist, nach dem Motto, alles wird schlechter, früher war alles besser und und das ist ja wohl ein schlechter Scherz und so weiter, bla bla. Also Bob Dylan hätte den Preis nicht gebraucht, aber schlecht finde ich es auch nicht, weil wenn man Bob Dylan mag, hat man da wahrscheinlich auch nichts gegen, dass er den Preis gewonnen hat. Ja, ich muss überlegen, sein letztes Album ist aber auch schon wieder 2 Jahre her, oder? Aber der ist ja noch trotz relativ aktiv, also ständig am Touren und bringt auch so alle 2, 3 Jahre sein neues Album raus, oder nicht? Muss ich
Nö,
Quatsch
also
machen?
das letzte Album ist, glaube ich, dieses Jahr erschienen
Ah ja,
erst.
stimmt.
Fallen Angels, ne?
Stimmt. Ich hatte
Weil
dieses
der hat jetzt zwei Sinatra-Coveralben in Folge gemacht, was
ein bisschen strange ist.
auch ein bisschen eigen ist. So, das erste Shadows in the Night, glaube ich, hieß es, das war noch ziemlich gut. Also, das höre ich ab und zu mal gern. Das ist so ein Midnight-Record irgendwie, so ganz sonoren Stimmung. Aber dann jetzt nochmal sowas hinterher, weiß nicht. Also das letzte mit Originalsongs war Tempest,
Genau, das hatte ich im
wo auch
Kopf,
ein
ja.
großartiger Song über den Untergang der Titanic drauf ist, der, glaube ich, eine Viertelstunde lang dauert.
Ja, und namecheckt er da nicht auch Alicia Keys oder ist das auf dem vorherigen Album?
Nee, das ist schon ein paar Alben länger her. Das war bei Modern Times.
Ah ja, stimmt, die Modern Times, ja.
Also Tempest ist von 2012 allerdings auch schon. Wow, krass. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Das ist schon 4 Jahre her wieder.
Ja. Ja, Musik, da wollen wir noch über ein anderes Thema sprechen, wenn ich da mal geschickt überleiten darf.
Ja, auch einer, der jetzt auch lange auf sein drittes Album hat warten lassen, war Bon Iver tatsächlich, den ich, ja, ich habe dir das Album ja vor kurzem auch mal empfohlen, dass es eigentlich echt ganz interessant ist und finde es auch, ich habe es jetzt so eine Zeit lang ziemlich häufig gehört. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen raus, so, aber das ist, also Bon Iver kennt man ja, ich meine, das ist so einer der Indie,
Ja, der ist
Idole
ja mit
der
seinem
späten
letzten.
2000er gewesen, so mit diesem Album Forever, Forever Ago, wo er sich einen Winter lang irgendwo in der Hütte eingeschlossen hat und Songs geschrieben hat nach einer Trennung und pfeifisches Drüsenfieber das währenddessen noch hatte.
Dann mit dem letzten Album, mit dem zweiten Album ist er dann noch, glaube ich, hat er einen Emmy gewonnen, Quatsch, Grammy gewonnen für als Best New Artist und so weiter. Und ich glaube,
Also
dann
ja,
noch.
da hat er so ein bisschen dieses Folk-Ding und dieses Songwriter-Ding so erweitert, um ein paar so auch ein bisschen so eine bombastische Produktion und am Schluss, also auch dieses Song, der letzte Song von dem Album, der ja schon so Beth Rest hieß der, mit einem sehr, sehr kitschigen Musikvideo und Saxophon, glaube ich, der dann schon so ein bisschen in so eine Richtung gewiesen hat, okay, da macht jemand was anderes und dann kamen so diese ganzen Kooperationen mit Kanye West
Genau,
und
nee, deswegen, also der ist nämlich, ich weiß nicht, ob das schon parallel war, dass als Kanye West sein hier My Beautiful Dark Twisted Nightmare oder wie das hieß, ich glaube, die da schon zusammengearbeitet haben, ob das parallel war, weil der hat genau für Bon Iver, das zweite Studioalbum, 2011 hat er dann 2012 bestes Alternative Music Album und war nominiert auch für den besten Song für oder Song des Jahres mit Hodo Scene. Und ich glaube, er hat auch Best New Artist gewonnen. Also auf jeden Fall war das so, dass ich kannte ihn namentlich vorher schon, weil du mir schon von ihm erzählt hattest, oder ich glaube, das war auch so, also auf jeden Fall diese ganze Indie-Folk-Ecke. Aber das dann in der Connection mit Kanye West fand ich damals ziemlich strange. Aber das Ganze ist jetzt 5 Jahre schon her, dass das Album rausgekommen
ja,
ist.
ich meine,
Das war jetzt quasi längst überfällig, dass da jetzt das Neue kam.
weil da war halt dann die Schreibblockade, glaube ich, einfach da so. Also der hat sehr, sehr lange gebraucht, um wieder was Neues zu machen. Und das hört man dem Album halt auch an, weil es ist sehr elektronisch teilweise. Er arbeitet total viel mit Vocoder und so und
Ja, wobei ich
zerhackstückt,
gelesen habe, dass er gar kein
zerhackstückt.
Vocoder, was er nutzt, sondern irgendwas anderes, aber ist im Endeffekt, wenn sich das für
Es
den
klingt so,
Endverbraucher,
ne?
ich meine, okay, wenn man weiß,
Also
wie es ein Vocoder anhört, so ähnlich hört es sich an.
Die Stimme ist teilweise hochgepitcht, runtergepitcht, dann hat es, glaube ich, schon diese Vocoder-Effekte zwischendurch, dass es
Ja, und so
so.
künstlich harmonisiert, so sozusagen, oder dass das so, ja.
Und ich würde sagen, es ist immer noch so eine Art von Singer-Songwriter-Folk. Also du hast immer zwischendurch so Instrumentaleinsätze, die aber dann ganz abrupt aufhören. Dann fängt was Neues an, dann hast du eine Zeit lang so ein bisschen was Melodiöses, dann hört es wieder auf. Dann kommt irgendwelche Industrial, so sehr mechanischen Bum-Bum-Geräusche. Ja, also ich glaube, im Tagesspiegel war eine ganz schöne Rezension drin, wo es, die hieß, glaube ich, Wenn Roboter weinen, was ich auf den zweiten oder dritten Song, muss ich mal gucken, dieses Down Along the Creek. Der dritte Song, 715 Creeks. Weil der komplett eigentlich nur aus so einem roboterhaften Gesang besteht,
Genau,
wo
ich glaube, so weit habe ich es geschafft, als ich mich versucht habe reinzuhören, das Album. Und das ist halt eben dieser
ja, hör
Song,
mal
der
weiter. Also
nur
eigentlich
aus,
ist
der so
jeder
quasi
Song,
A cappella Vocoder ist.
ja, aber jeder Song ist auf eine Art und Weise auch da anders. Also er hat da schon ziemlich viel reingesteckt, so.
Also es geht eigentlich schon in meine Richtung. Wie du ja mal im Scherz gesagt hast, muss eigentlich jeder amerikanische Indie-Künstler ein elektronisches Album machen, damit du das anhörst. Weil ich das ja damals, ja die Bright Eyes, ich erst so richtig den Beachtung geschenkt habe mit Digital Ash und Digital Urn. Apropos,
Ja.
Conor Oberst hat auch ein neues Album rausgebracht. Da habe ich nur quer gehört, aber fand ich nicht schlecht. Der hat
Ja,
auch
nee, habe ich noch gar nicht
das.
reingehört,
Da
ne?
fällt mir ein, ich muss dir mal einen Link schicken und auch sitze ich mitten in die Description oder in den Artikel zu der Folge hier. Conor Oberst hat, glaube ich, auch eine Facebook-Live-Übertragung gemacht. Ich hoffe, dass die noch online ist, wo er in Brooklyn irgendwo ein Konzert gegeben hat und das komplette Album live gespielt hat. Dann habe ich teilweise auch gesehen, als er das gemacht hat. Das war vor letzte Woche oder vor 2 Wochen, ich bin nicht ganz sicher. Ja, aber eigentlich ja, genau. Falsches Thema, Bon Iver. Ja, also du findest es, wenn es jetzt, naja, wobei das
Ich
Quatsch,
finde
das ist.
es ziemlich, ziemlich gelungen. Also es ist
Ja.
ein, ich hatte den gar nicht mehr auf dem Schirm, so. Dann kam der so auf einmal und hat sich, glaube ich, neu erfunden. Ja. Wird jetzt demnächst ein paar Konzerte geben. Er hat in Berlin auch irgendwie so ein Wochenende lang so ein Artist-Ding gehabt. Das habe ich, also war ich nicht da, habe ich mitbekommen, dass da was war. Und ich glaube, der ist wieder auf einem guten Weg. Ja.
Ja, schön. Also ich werde mir das nochmal zu Gemüte führen. weil, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, das könnte was sein, aber das hat mich dann doch zwischenzeitlich ein bisschen abgeschreckt. Wer übrigens auch auf Tour ist, da muss ich gerade mal gucken, ob ich die Daten gerade noch habe, damit ich nichts Falsches sage, ist Nathaniel Rateliff, den wir im Februar, Quatsch, im März zusammen in Berlin gesehen haben, als der, und zwar, ich glaube, am Vorabend oder nee, sogar am gleichen Tag, als wir die erste allererste Folge von dem Podcast aufgenommen haben, haben wir Nathaniel Rateliff in Neukölln im Heimathafen gesehen. Und der ist auch diese Woche wieder in Deutschland unterwegs. Und zwar spielt der, okay, ich sehe gerade, das ist relativ überflüssig, aber ich sage es trotzdem. Am Donnerstag, den 3. in Berlin, am Samstag ist er in Köln, da gehe ich auch wieder hin. Und am Sonntag ist er in München. Allerdings, wenn ich es richtig sehe, sind alle drei Shows schon ausverkauft. Aber falls man den sonst noch nicht kennt, ist jetzt eine gute Gelegenheit, sich den wenigstens mal anzuhören. Ein überaus sympathischer und hervorragender Sänger und das Ganze ist so sehr so funk-soulig, aber gute Laune Musik, sehr schön live anzuhören vor allen Dingen. Ja.
Super, super Liveband, ja.
Ja, definitiv. Also großartiges Konzert. Also ich freue mich so richtig, dass ich den dieses Jahr nochmal sehen kann. Um noch was aufzugreifen aus der letzten Folge, ich war jetzt vor knapp 2 Wochen, war hier in Köln auch das Cologne Film Festival und oder heißt es Cologne Cinema Festival? Ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, weil die zeigen nämlich auch Fernsehproduktionen im Kino. Filmfestival Cologne heißt es und das war vom 7. bis zum 14. Oktober. Und da habe ich doch tatsächlich die neue Werner Herzog-Dokumentation gesehen, über die wir letzte Folge kurz gesprochen haben.
Neid.
Ja, genau. Der Trailer wohl schon seit Anfang des Jahres draußen. Wir haben letzte Folge kurz drüber gesprochen. Der Film ist aber immer noch nicht, meines Wissens gibt es keinerlei Termin, wann der Film im Kino erscheint. Der wird in Deutschland vertrieben von Koch Media oder Koch Films. Und allerdings lediglich auf dem Filmfest in München ist er gelaufen und er lief, das war schon im Juni und Juli und jetzt lief er hier in Köln, aber dass der regulär ins Kino kommt, ich weiß nicht, woran es liegt, ob den keiner haben will oder ob die einfach nur zu blöd sind, was Gutes zu verkaufen, aber ich habe ihn gesehen und der Film ist in etwa so wie der Trailer, also man empfindet, hat das gleiche Empfinden dabei, wenn man den Film sieht, wie wenn man den Trailer sieht. Also der Trailer gibt also ein gutes Gefühl, ganz guten Eindruck. Ich muss sagen, das ist jetzt kein, ist auch kein Kino, kein Pflichttermin im Kino. Das ist ein wunderbarer Film, um den sich auf Netflix zu Hause anzusehen. Aber ein sehr poetischer, auch langsamer Film und ich weiß nicht genau, der Trailer hat ein Stück weit so bei mir so einen pessimistischen Eindruck hinterlassen, aber der Film ist so eine gute Mischung aus so Kritik an unserer Abhängigkeit vom Internet, aber auch einer Begeisterung für die Möglichkeiten. Also wie er auch im Trailer sagt, ich wäre dabei, wenn wir jetzt zum Mars fliegen würden, sagt er ja zum Elon Musk. Und dann geht es halt eben auch um die Self-Driving Cars, die alle vernetzt sind und dass wenn ein Self-Driving Car einen Fehler macht, sind die alle anderen selbstfahrenden Autos sind miteinander vernetzt und alle lernen gleichzeitig aus diesem Fehler und verbessern dadurch ihr Fahrverhalten. Also das sind so interessante Ideen, die da drin sind. Auch die Begeisterung der Menschen, die an sowas arbeiten. Das sind auch zwei Neurologen, die an so Hirnscans arbeiten. Und dann meinen, momentan ist es noch so, dass man so eine Haube aufsetzen muss mit ganz vielen Elektroden dran. Aber vielleicht ist das in Zukunft so möglich, dass wir da ein tragbares Gerät haben, dass wir einfach nur einen Kontakt uns irgendwo ans Ohr klemmen und dann können wir unsere Gedanken direkt tweeten. Also ich meine jetzt, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber es ist schon interessant, dass sich das Interface zwischen Mensch und Maschine, das wird sich noch verändern. Und also die Revolution des Internets und der Vernetzung ist auf jeden Fall also es wird der Vergleich glaube ich mit der Entdeckung Amerikas, aber ich finde es gibt irgendwie kaum etwas, womit man das vergleichen kann. Also der Buchdruck vielleicht, aber auch der ist nicht so krass. Also also der Anfang des Films ist so, geht es auch um Science Fiction und darum, was Science Fiction in den letzten 100 Jahren so alles vorhergesehen hat. Aber das eigentlich Entscheidende und was die krasseste Umwälzung ist, nämlich das Internet, das gab es so eigentlich wenig in Science Fiction. Also da gab es irgendwelche fliegenden Autos, die es ab dem Jahr 2000 geben sollte, aber die Art und Weise, wie wir kommunizieren, die übertrifft eigentlich jegliche Science Fiction. Und der Film ist also auf jeden Fall ein Erlebnis. Aber auch sehr, also wenn man jetzt sehr empfindlich ist, könnte man vielleicht sogar sagen, ein bisschen langweilig, weil er ist so, der ist in diese so 10 Kapitel ungefähr eingeteilt und ist stimmungsvoll, aber jetzt nicht so mitreißend. Das ist jetzt nicht so, aber ich finde, wenn man den Trailer sieht und über den Trailer denkt, oh, das wird mir gefallen, dann gefällt einem auch höchstwahrscheinlich der Film.
Aber es klingt ja sehr positiv, also
Ja.
als es nicht wie eine pessimistische
Nee, also das Einzige, was das so, und
Zukunftsvision.
jetzt habe ich ein bisschen so die Befürchtung, dass ich nicht nachher jetzt zu viel verrate, das Einzige, wo man so ein bisschen mulmigeres Gefühl bekommt, ist, als es darum geht, die Möglichkeit, dass solche Sonneneruptionen, also Solar Flares, wenn wir da in den nächsten 50 bis 100 Jahren noch mal eine haben, die vergleichbar ist mit einer, die es im 19. Jahrhundert gegeben hat, dann besteht die Möglichkeit, dass oder Gefahr, dass bei uns sehr viele Leitungen auf einmal durchbrennen oder durchglühen und dann alles zusammenbricht. Und dann ist natürlich das fatal, wie abhängig wir von Vernetzungen sind, dass dann also auch Nahrungsmittelversorgung zusammenbricht, da ja irgendwie wir gar keine dezentrale Vorratshaltung mehr haben. Aber das geht dann, das dann insofern ist dann vielleicht die Ich überlege gerade, 9 Liter Wasser, die wir einlagern sollen, laut der Bundesregierung und so viel Kilo Reis oder ich weiß nicht, was noch alles, dann vielleicht doch wieder vernünftig, weil wenn es von heute auf morgen keinerlei Internet und kein Telefon und gar nichts mehr gibt, dann wissen wir auch nicht, wie wir die Supermärkte voll bekommen, die bei uns um die Ecke sind. Und ich weiß dann auch nicht, wo ich dann meine Nahrungsmittel herbekomme. Das, darum geht es dann eben auch. Also das und dann das Thema Cybermobbing oder Bullying wird behandelt, aber das ist auch ein so stranges Interview und das ist eine sehr, sehr spezifische Geschichte. Ich glaube, da gibt es, hätte man andere Beispiele wählen können, aber das ist aber schon ein relativ krasses Beispiel,
Ja,
was der
das
gibt.
Thema Überwachung und NSA und so, wie geht er damit um?
Um ehrlich zu sein, ich kann mich nicht erinnern, dass das wirklich richtig ein Thema ist. Also das ist halt, da muss man vielleicht dann doch eher Snowden von Oliver Stone gucken, der gar nicht so schlecht sein soll, aber ich habe mich ganz ehrlich, konnte mich dafür nicht begeistern, den mir anzugucken.
Ja, ich auch nicht.
Da muss ich lieber mal Citizen Four sehen, weil das ist so ein ähnlicher Fall wie hieß denn jetzt der? Es gab doch diese fiktive Real, also die Verfilmung von dem französischen Artisten, der zwischen Empire State, Quatsch, den World Trade Center Türmen in den 70er Jahren balanciert ist. Und da gab es kurz vorher auch schon eine Oscar-gekrönte Dokumentation. Und Citizen Four gab es auch eine hervorragende Dokumentation über Edward Snowden. Und kurz danach wird dann noch ein Spielfilm draus gemacht. Also ich brauche das irgendwie nicht so richtig. Aber der Film ist, also es gibt genug Programm, das man sich angucken kann, wenn man diese berechtigte Kritik daran haben möchte, an der Überwachung und den Datenmengen, die da gesammelt werden. Aber das Interessante ist, dass bei mir ein doch überwiegend positiver Eindruck hängen geblieben ist, also nach dem Film, also auch ein optimistischer.
Naja, und apropos Sonneneruptionen, das nächste Thema wird ja Vulkane sein.
Das nächste,
Eine
nee.
Dokumentation über Volcanoes.
Von
Hat Herzog
Herzog.
angekündigt, ja. Sagt er
Ja,
ja im Marc Maron Podcast.
genau. Ja, ich erinnere mich nur so dunkel, aber der ist ja, also ich weiß gar nicht, das ist auch was mir aufgefallen ist. Der Film ist auch relativ einfach gemacht. Ich weiß nicht genau, wie groß die Crew war, aber da der Film nur aus Interviews besteht und ein paar Stockbildern, also so oder so Archivmaterial, habe ich mir gleichzeitig gedacht, so, ach, das ist eigentlich interessant. Wenn man nur die richtigen Ideen hat und ein paar gute Termine macht, kann man eigentlich relativ flott so einen Dokumentarfilm zusammenschneiden. Und halt eben mit dem richtigen Thema ist das halt eben auch interessant. Aber da ist mir aufgefallen, weil er nämlich hier bei Mac Maron davon spricht, wie schnell er seine Filme machen kann. Ja, also wenn es so mit einem relativ einfachen Ansatz ist, ist die Schwelle nicht so hoch und man kriegt sowas relativ schnell durch. Nur wenn es dann irgendwie, wie dann selber sagt, dann kommt dann halt eben die Distribution da nicht hinterher. Und ja, Deutschland noch keinerlei Kinotermin. Also ich vermute fast, dass dieser Film direkt auf DVD erscheinen wird und vielleicht mit ein bisschen Glück ist er irgendwann nächstes Jahr auf Netflix. Würde ich rechtzeitig Bescheid sagen, glaube ich. Was auch noch interessant ist in Bezug auf Dokumentation, und das habe ich auch im Rahmen des Cologne Film Festival gesehen, ist eine neuseeländische Dokumentation namens Tickled. Und zwar ist das im Gegensatz zu Lo and Behold von Werner Herzog, ist das so eine Dokumentation, die sich wirklich wie ein Krimi anfühlt, die spannend ist und bei der man sich denkt, das darf doch nicht wahr sein und wie geht das jetzt weiter und so weiter und so fort. Also ich finde es ganz schwierig, das ist auch eine Dokumentation, wo ich nicht spoilen will. Das ist also Augenblick, ich brauche einen Moment, bis ich das wieder offen habe. Das ist eine Dokumentation, die wohl auch dieses Jahr erschienen ist, ist ursprünglich mal 2014 über Kickstarter mitfinanziert worden. Und ist von zwei neuseeländischen Regisseuren, nämlich David Farrier und Dylan Reeve. Und die haben, also vor allem der David Farrier, der ist von Haus aus eigentlich so ein Fernsehjournalist, der sehr viel so Light Entertainment macht und sich so abstruse Sachen im Internet sucht und dann den Storys nachgeht. Und das ist so, dass die Story des Films fängt damit an, dass er über ein Internetvideo stolpert, von jungen Leuten, allesamt sportlich, die sich gegenseitig an ein Bett fesseln und dann kitzeln. Und und es geht darum, das Ganze sei ein Ausdauersport, das nennt sich Competitive Endurance Tickling. Und diese Videos werden von einer Firma namens Jane O'Brien Media produziert in den Vereinigten Staaten, werden aber mit Leuten aus der gesamten Welt gemacht. Und dann stellt er eine andere Anfrage an diese Firma und wird innerhalb kürzester Zeit, kriegt er Post von einem Anwalt und wird wüst beschimpft von einer angeblichen Mitarbeiterin dieser Firma. Und er macht dann das, was die natürliche Reaktion eines Journalisten ist und fängt an, tiefer zu graben. Und das ist so, dass ich den Trailer angesehen habe, nachdem ich auch Leute in Podcasts davon habe reden hören. Der Film ist wohl gerade in den USA in Kinos, aber auch halt so in einem Limited Release. Und ich glaube, er ist auch digital in iTunes oder so zu haben bekommen, aber ich glaube noch nicht bei uns. Und halt eben bisher bei uns jetzt nur im Festival, auf einem Festival gelaufen. Und das ist wirklich so ein Film, es wird halt so ein bisschen fragwürdig, was damit auf sich hat. Also diese Firma möchte direkt jegliche Verbindung mit Pornografie von sich weisen, aber ich meine, der Verdacht liegt halt irgendwie relativ nahe, dass das Ganze einfach was Fetischistisches ist. Und der Journalist selber ist schwul das ist halt eben auch immer mit einem Ansatz, dass er damit angegangen wird. Sie wollen nichts mit Schwulen zu tun haben und auch dieser Sport hat überhaupt nichts damit zu tun, dass irgendjemand schwul wäre und das sei nicht schwul. Und er selber sagt, naja, aber dieses Video, wenn ich mir das ansehe, ist schon irgendwie schwul. Und aber er reist dann nach Amerika, aber erst kommen noch Leute von dieser Firma nach Neuseeland zu ihm, um ihm das eigentlich auszureden. Das ist schon seltsam, irgendwie, dass dafür Geld ausgegeben wird, dass Leute nach Neuseeland fliegen aus den Vereinigten Staaten, nur um ihm zu sagen, dass er das nicht so machen soll. Und er dreht es dann aber um und es geht auf jeden Fall darum, dass er dann dieser ganzen Geschichte nachläuft, rauszukriegen, wer dahinter steckt. Er spricht auch mit Leuten, die bei Filmaufnahmen dabei waren. Er spricht mit einem Produzenten von Videos, der auch ganz offen sagt, ja, das ist einfach ein Fetisch und der selber Videos produziert damit und daraus da eine Nebeneinkunft hat, aber er steht einfach selber drauf und so ist er drauf gekommen und so weiter und so fort. Und das ist so ein Film, der halt so leider so Twists and Turns hat und da wird es jetzt auch schwierig, nicht zu viel zu verraten, wenn ich da jetzt drauf einginge. Aber das lohnt sich, da mal zu schauen, wenn man dann auf so ein bisschen abstruse Themen steht und sich gerne mal auch eine Dokumentation anschaut, die, das ist ein ziemlicher Gegenentwurf zu der Werner Herzog-Dokumentation, würde ich sagen. Ja, der Film heißt Tickled und wann und wie der wo läuft, versuche ich noch nachzutragen.
Spannend, also völlig, völlig abseitiges Thema, aber was irgendwie...
Ja, vor allen Dingen, also das Lustige ist, die Leute, mit denen ich den Film zusammen gesehen habe, wir haben hinterher drüber gesprochen, wir meinten auch die ganze Zeit so, das darf doch nicht wahr sein und was ist denn das für ein... Ich muss sagen, ich war vorher ein bisschen overhyped, so dass ich dann von dem... dass ich dann enttäuscht war, dass der Film nicht mehr Twists and Turns hatte, aber mit ich sag mal, der richtigen Erwartungshaltung ist das, glaube ich, ein Film, mit dem man sehr viel Spaß haben kann. Mit Doctor Strange von Marvel Studios geht das Comic-Verfilmungsjahr 2016 jetzt zu Ende. Das ist der, wenn mich nicht alles täuscht, sechste Film basierend auf Mainstream-Superhelden-Comics. Also nochmal ganz von vorne, Deadpool von Fox, also der im X-Men-Universum angesiedelt ist, war das erste. Dann kam Batman wie Superman als zweites von Warner Brothers bzw. DC. Dann kam X-Men Apocalypse wieder von Fox. Und dann kam Suicide Squad wieder von Warner Brothers. Dazwischen war noch Civil War, Captain America Civil War. Und jetzt eben der zweite. Also alle drei Studios, die in den letzten Jahren regelmäßig Comic-Verfilmungen machen, haben dieses Jahr gleich zwei Filme rausgebracht. Und wie ich in der zweiten Folge über Pop beschrieben habe, war das jetzt das Jahr mit sechs Comic-Verfilmungen. Und ich zähle jetzt Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows nicht mal einmal mehr mit. Und ja, Doctor Strange ist der letzte Film dieses Jahr. Es ist ein Marvel-Film. Das in allem Guten und allem Schlechten. Mir hat er ganz gut gefallen. Er erinnert ein bisschen vom Aufbau und von der ganzen Story her und auch der Charakter Dr. Stevens, Dean Strange, also ein ziemlich arroganter Kerl, der so ja, eine neue Bescheidenheit, der halt eben ein bisschen geerdet wird, gezwungenermaßen, und dann eben zum Helden wird. Das ist so ein bisschen die Story vom ersten Iron Man. Aber das hat schon jemand anders geschickter und origineller festgestellt als ich. Dazu werde ich ein Video im Blog verlinken. Und ja, also ich muss eigentlich sagen, wenn ich jetzt nicht nur Doctor Strange, den ich jetzt gerade ganz frisch in Erinnerung habe, sondern auch noch die anderen Comic-Verfilmungen, die ich seit der zweiten Folge über Pop gesehen habe, Revue passieren lasse, muss ich sagen, dass so ziemlich alle Sachen, die ich damals in Anführungsstrichen prophezeit habe, auch in Erfüllung gegangen sind. Denn X-Men Apocalypse war eine mittlere Katastrophe, also eine mittlere, also jetzt keine Katastrophe wie Batman, wie Superman, und auch keine Katastrophe wie Suicide Squad, aber eben auch definitiv der schlechteste der jüngeren drei X-Men-Filme. Deadpool, habe ich schon in Folge 2 gesagt, definitiv einer meiner Lieblings-Comic-Verfilmungen im Augenblick, immer noch ungeschlagen für mich, Guardians of the Galaxy. Und Civil War war, so wie ich befürchtet hatte, war überwiegend gut, hat mir besser gefallen als der letzte Avengers-Film, aber ziemlich überladen. Aber dafür waren zu viele gute Sachen drin, die mir gut gefallen haben, sodass Marvel einen immer noch gut bei der Stange halten kann. Suicide Squad, wie ich gesagt habe, war dann doch eher eine Katastrophe. Also war jetzt nicht so katastrophal, wie man von manchen Kritiken her vermuten hätte können, dass er sei, aber es ist schon ein ganz schönes Durcheinander, und richtig viel Sinn ergibt es nicht, wenn man nur ein bisschen mehr drüber nachdenkt. Also würde ich auch eher abhaken unter, ja, hat Geld eingespielt, aber das geht auf jeden Fall besser. Und das Lustige ist, ein bisschen Hoffnung bleibt immer noch, dass Wonder Woman, der nächstes Jahr läuft, wirklich besser wird. Da habe ich halt eben dieses Gefühl, das könnte so ähnlich werden wie der erste Captain America mit diesem Weltkriegssetting. Und wenn es auch der erste ist, statt des zweiten. Aber es hat irgendwie, fühlt es sich nochmal, ja, originell ist kein unbedingt passender Begriff, aber es fühlt sich origineller an als die anderen Warner Brothers Filme, die wir dieses Jahr hatten. Doctor Strange hat mir überwiegend gefallen, aber Aber eben so ein Erlebnis wie der erste allererste Iron Man, es war, ist es vielleicht auch wieder nicht. Ich bin mal gespannt auf das nächste Jahr, das uns unter anderem eben Wonder Woman, aber auch von Marvel einen neuen Spider-Man-Film und auch den zweiten Teil von Guardians of the Galaxy bringen wird. Vor allen Dingen auf letzteren freue ich mich. Der erste Teaser-Trailer lief auch im Vorprogramm von Doctor Strange. Muss ja alles schön beieinander beworben werden. Ja, das war die sechste Folge über Pop. Kurz und knackig. Tickled hat nach wie vor keinen Starttermin in deutschen Kinos. Ich vermute, der wird irgendwann im Laufe des nächsten Jahres auch beim deutschen Netflix auftauchen. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nicht ein, was ich noch schuldig wäre. Und weise nochmal darauf hin, dass ihr uns gerne Feedback geben könnt, entweder bei Voice Republic oder bei Soundcloud oder aber auch einfach unter www.überpop.de. Dort findet ihr auch noch ein paar Videos und Links zu den Themen dieser Folge. Und am besten wäre es, wenn ihr uns eine Rezension auf iTunes geben würdet. Dazu schreibe ich einfach eine kurze Anleitung, wie das geht. Und die findet ihr dann im Artikel zu dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, und nächstes Mal, Anfang Dezember, geht es um Weihnachtsalben und Weihnachtspopmusik. Ich denke, das könnte ganz lustig werden. Bis dann, tschüss.